Ich werde mit Ihnen eine Stelle anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Eine Geschichte, die Jesus erzählt, wo vielleicht der eine und andere sich schon Gedanken gemacht hat, warum erzählt jetzt Jesus gerade die Geschichte so und warum nimmt er so ein Beispiel? Und zwar vom unehrlichen Verwalter im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Die, die Bibel haben, dürfen das gerne mitverfolgen. Ich lese Vers 1 bis Vers 9. Er sprach aber zu den Jüngern, Jesus. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, ja, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ah, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin, schreib flugs 50. Also es wäre wie, wenn jetzt jemand, wenn es jemand eine Million schuldet und er sagt, komm, hock schnell an, schreib 500'000. Also Gott, die Hälfte geschenkt. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen und in die ewigen, also euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Gescheit sein oder klug sein ist Forderung von der Stunde auch für uns. Wir sehen zuerst, der ungetreue Verwalter, tun wir uns einmal ein bisschen vor Augen führen, was der eigentlich gemacht hat. Dann sehen wir, dass das wirklich ein gescheiter Kerl war, da der Verwalter, ein cleverer Typ. Und dann schauen wir aber an, was ist eigentlich ein guter Lebensstil. Jesus hat vorher, bevor er das erzählt hat, vor allem zu den Pharisäern geredet und zu den Schriftgelehrten. Das ist das bekannte Kapitel 15, wo es um die Erlösung und die Rettung vom Verlorenen geht. Dass Gott das am Herzen liegt und er sagt das den Pharisäern, die das nicht haben mögen verputzen, dass Menschen Gott wohlgefällig werden, die in ihren Augen überhaupt keine Chance mehr hätten. Das hat sie ja enorm gestoßen. Und da hat Jesus ihnen das deutlich gemacht. Eins sicher von den herausragendsten Erzählungen in dem Bereich ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber da redet er jetzt zu den Jüngern, also zu den Menschen, die ihm nachfolgen. Das sind nicht nur die 12, sondern das ist die ganze Schar, die um Jesus ist und Jesus ernst genommen hat. Die tut jetzt Jesus da unterweisen und erzählt jetzt ihnen die Geschichte. Es sind Menschen, die sich gewöhnt sind, in der Welt zu verkehren. Es ist durchaus möglich, dass das auch wohlhabende Leute darunter gewesen sind. Denken wir an Zöllner, der sich bekehrt hat, vermögenden Mann, der auch in die Jüngerschaft von Jesus gehört hat. Und jetzt erzählt ihnen Jesus eine Geschichte, um ihnen etwas zu verdeutlichen von einem wohlhabenden Mann, der einen Verwalter beschäftigt hat. Man könnte also so sagen, das ist der operative Chef von einer Firma, der Generaldirektor. Also die Geschichte erzählt von einem Generaldirektor. Und über dem Generaldirektor steht dann noch der Präsident von dieser ganzen Firma. Das ist dann eben der, der das Ganze im Besitz hat. Und der Generaldirektor, Der hat offenbar das Geschäft nicht so richtig gut verwaltet. Der ist in Verruf gekommen. Und dem, der das gehört, dem ist das zu Ohren gekommen, dass der seinen Besitz verschleudert. Nicht richtig verwaltet. Er ruft den zu sich und sagt, was ist los? Ich habe gehört, das ist etwas nicht in Ordnung. Du verschleuderst meinen Besitz. Was machst denn du überhaupt? Und offenbar hat sich der Verwalter nicht können genug erklären, so dass er seinen Job verloren hat. Das heisst, der Mann steckt nun in einer tiefen Lebenskrise. Wohlhabend und geachtet als Verwalter ist er jetzt entehrt, weil er Geschäft nicht richtig geführt hat. Und jetzt überlegt er sich, was soll ich jetzt machen? Und jetzt heisst es da, graben kann ich nicht. Also man muss sich vorstellen, das war natürlich einer, der hat geschaut, dass geschafft wird. Das sind auch ganz wichtige Jobs. Wenn niemand schaut, dass geschafft wird, wird überhaupt nicht geschafft. Aber es war nicht einer, der den Hammer selber in die Hand genommen hat und schaufelt. Und jetzt sollte er das auf das Mal machen und dann überlegt, nein, das kann ich also nicht. Ich und der Schaufel in die Hand, nein, das geht nicht. Und betteln, das ist eine Schande für mich. Also was soll ich machen? Und dann hat es bei ihm, sind auf das Mal Birnen aufgeleuchtet und er hat natürlich eine blendende Idee gehabt und zeigt, dass der Mann wirklich auch etwas im Köpfchen gehabt hat. Er hat gesagt, ich hole mir jetzt die Schuldner von meinem Chef. Ich weiss nämlich, was ich mit denen abgemacht habe. Er hat die zitiert, wohlweislich, jeder unter vier Augen, dass ja keine Zeugen rum sind. Sitzt mit denen am Tisch und sagt, wie viel bist du mir schuldig? 100 Fass Öl, schreibt 50. Dann sagt er, danke vielmals, danke vielmals, danke vielmals. Der geht hinterher zu dem Raum raus und bedankt sich herzlich. Dem ist die Hälfte von der Schuld erlassen. Und so hat er das mit jedem gemacht und hat sich gesagt, nachher, wenn der mich rausgerührt hat, definitiv, dann habe ich einen Haufen Leute, die mir gut gesinnt sind. Und die sorgen dann schon für mich. Ich tue also mit dem Besitz von meinem Herrn, ich tue ihn nicht bestellen, weil dann können wir mich ja bestrafen, sondern ich tue einen Vertrag, verändere und somit habe ich noch die Leute, die mich unterstützen, wenn ich rausgeworfen worden bin. Zuhörer von Jesus haben jetzt vermutlich erwartet, wie ihr das jedes von uns auch würde erwarten, wenn Jesus eine Geschichte erzählt, dass Jesus jetzt den Verwalter tut als einen unflätigen, eigensüchtigen, primitiven Mann an der Stelle. Und der Jünger sagt, so verhaltet ihr aber schon gar nie. Das ist das schlechteste Beispiel überhaupt. Das würde man doch erwarten nach so einer Geschichte. Sicher nicht, dass Jesus den ungetreuen Verwalter nimmt als ein positives Beispiel. Das widerstrebt uns eigentlich innerlich. Aber das zeigt, mit was für Größe, mit was für Weisheit Gott Menschen lehrt. Wir würden wahrscheinlich schnell sagen, so etwas kann man gar nicht nehmen. Aber Jesus nimmt es. Jesus nimmt jetzt also einen Mann, wo wir müssten sagen, der kann doch gar nie als ein Beispiel für Jünger stehen, wo Jesus nachfolgt und Gott verehrt. Aber weit gefehlt. Entgegen unseren Erwartungen rühmt Jesus den Verwalter. Er sagt, nehmt euch ein Beispiel an dem Verwalter. Jesus stellt ihn als einen klugen Mann hin, nicht als einen Dummkopf. Als ein Vorbild für die Jünger. Also es ist so, wir können an negativen Vorbildern lernen. Ich habe sehr viel an negativen Vorbildern gelernt. Weil auch ein negatives Vorbild ist nicht immer in jedem Punkt ein schlechtes Vorbild. Ich muss auch einen anderen Menschen immer als kompletten Mensch ablehnen, wenn er irgendetwas verkehrt macht. Ich kann ihn durchaus an anderen Punkten sehr hochachten, wo ich denke, da verhält sich der Mensch vorbildlich, auch wenn er am anderen Ort nicht vorbildlich ist. Und die Größe hat Jesus. Dass er der ungetreue Verwalter wagt, ihn als ein Beispiel zu nehmen und ihm an dem Ort als ein Beispiel nimmt, wo wir etwas von ihm lehren sollen. Jesus will uns nämlich damit aufrütteln. Nicht die Untreue und Skrupellosigkeit von seiner Verhaltensweise stellt Jesus als vorbildlich hin, sondern dass es der Verwalter versteht, aus einer aussichtslosen Lage einen cleveren Ausweg zu finden. Er hätte ja auch können versuchen, sein Herz zu bestellen. Nur hätte er dann ein Leben lang auf der Flucht bleiben und hätte immer umrennen, dass er nicht bestraft wird. Aber der Mann war wirklich klug, denn durch seine Strategie hat er Freunde gewonnen und er hat sich das Kapital angehäuft, indem er es rausverleiht hat, indem er Menschen beschenkt hat. Und wahrscheinlich hat er unter vier Augen dann auch noch gesagt, aber ich liebe jetzt die Hälfte und wenn ich noch an ihn rauskomme, dann bist du sicher so grosszügig, dass du dem mir auch wirst deine Dankbarkeit erweisen für das, was ich dir jetzt gemacht habe. Und so hat er sich ein Kapital angehäuft, wo er nachher davon profitiert hat, wo er rausgeworfen worden ist von seiner Arbeit. Und Jesus sagt jetzt das provozierende Wort: Die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Also Jesus macht da ein Stück weit den Jüngern einen Vorwurf und sagt, schaut, die Menschen von dieser Welt kennen die Gesetzmäßigkeiten der Welt so gut und nutzen sie. Und sie verhalten sich klüger in ihrer Welt als Kinder vom Licht in der Welt vom Licht. Also der Verwalter, der nutzt die Gesetzmäßigkeit von seiner Welt und er weiss, die clever zu nutzen. Die Jünger stehen in dieser gleichen Situation und wir sehen jetzt hier eine Folie und das ist eigentlich der Knackpunkt, wo man muss verstehen, um zu verstehen, was Jesus da will deutlich machen. Die Entlassung vom ungetreuen Verwalter entspricht am Tod. Da, wo der ungetreue Verwalter entlassen wird, bricht die Welt zusammen. Da werden die Werte, die er vorher von ihnen gelebt hat, werden hinfällig. Er hat nicht mehr die Kompetenz, nicht mehr die Autorität, die er als Verwalter oder als Generaldirektor immer bezeichnet hat. Jetzt ist auf das Mal, jetzt ist er eine Null. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir sterben, all das, was wir angestrebt haben, all das, wenn wir unsere Gesinnung, alles auf die weltlichen Werte setzen, mit dem Tod wird alles zunichte. Und das ist der Knackpunkt von dieser Erzählung. Wo Jesus will deutlich machen, wie leben wir jetzt eigentlich, wie leben ihr Jünger, dass wenn ihr dann sterbt, dass ihr dann, das heisst ja da am Schluss, am Ende, geht, am Ende werden sie euch aufnehmen in ihren ewigen Hütten. Was passiert denn am Ende? Wer ein grosses Vermögen hat, wird es zurücklassen müssen. Wer für sich Besitz aufhäuft, wird nichts mehr mitnehmen können. So sagt der Paulus, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Der Verwalter, der hat den Ernst von seiner Lage erfasst. Er hat gehandelt, damit er aus seiner aussichtslosen Lage doch noch Gewinn schlagen kann. Und darin hat seine Klugheit bestanden. Er hat eine Lösung gefunden, um seinen Nullpunkt zu überwinden. Dort, wo er alles verliert, das so einzurichten, dass er doch nicht alles verliert. Und auf das will Jesus raus. Dass er uns sagen will, lebt so, dass wenn ihr die Welt verlönt, dass ihr nicht alles verliert, sondern dass ihr Schätze angehäuft habt, wo ihr nachher zu gut kommt. Jesus will die Jünger auf den Ernst von dieser Lage aufmerksam machen, dass sie richtig erkennen. Und er sagt, Kind von dieser Welt, wissen sich untereinander zu helfen, die kennen Gesetzmäßigkeit untereinander. Aber Kinder Gottes, die Gott folgen und dienen wollen, die haben die Gesetzmäßigkeiten vom Reich Gottes noch viel zu wenig verinnerlicht. Noch viel zu wenig klar verinnerlicht in ihrem Lebensstil. Sie sind noch stark in dieser Welt verwurzelt. Sie haben noch nicht begriffen, wie man sich auf das ewige Leben vorbereitet. Das Wort aus dem Psalm 90 sollte tiefgreifendere Auswirkungen haben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es sollte tiefgreifendere Auswirkungen haben. Nicht erst auf dem Sterbebett, dass wir uns daran erinnern. Sondern jetzt, auch schon im jungen Alter, egal wie alt, soll das Wort unser Leben immer wieder auch bewegen. Und vielleicht weiss jemand gar nicht, wo er sich zuordnen soll, wenn da steht von den Kindern von der Welt und von den Kindern vom Licht. Oder man könnte auch sagen, Menschen von dieser Welt und Menschen vom Licht. Menschen von dieser Welt sind Menschen, die nicht an Jesus glauben. Die Jesus nicht kennen, die mit Gott nicht versöhnt sind. Das sind Menschen von dieser Welt. Das müssen äußerlich sehen, keine schlechten Menschen sein. Das können Menschen sein, die sehr hilfsbereit sind. Das können Menschen sein, die rein menschlich gesehen ein gutes Leben führen. Ihr Problem ist nur, dass sie nicht mit Gott versöhnt sind. Das sind Menschen von dieser Welt. Sie bewegen sich in den Gesetzmäßigkeiten von dieser Welt. Ich kenne sehr viele Menschen von dieser Welt, die ich sehr gerne habe und die ich sehr schätze und die für mich in vielen Belangen sehr vorbildlich sind. Aber sie sind Menschen von dieser Welt, weil sie nicht mit Gott versöhnt sind, weil sie nicht Jesus nachfolgen und ihm dienen. Das sind Menschen von der Welt. Und Menschen vom Licht, das sind die Menschen, wo Jesus in ihr Leben eingeladen haben, wo die Sünden vergeben sind, wo mit Gott versöhnt sind, wo der Himmel offen steht. So sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln, nicht leben in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der wird das Leben erfasst und ergriffen haben. Jesus ist das Licht vom Leben. Das Licht von der Welt. Er allein kann aus Menschen von dieser Welt Menschen vom Licht machen. Und so sagt Jesus auch in dem gleichen Buch im Johannesevangelium, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Glaubt an Jesus, solange ihr glauben könnt und solange ihr ihm das Vertrauen aussprechen könnt, damit ihr Kind vom Licht sind, damit ihr den Himmel überkommt, damit ihr gerettet werdet, damit ihr nicht verloren geht. Denn wer mit Gott nicht versöhnt ist, der ist verloren. Das ist auch das, was im Lager in Korsika durch den grössten Anstoß erregt. Und immer das Evangelium den grössten Anstoß erregt. Dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird gerettet und wir gehören dann nicht, dass wir gerettet sind durch den Glauben an ihn, sondern der Mensch gehört, dass er verloren ist. Das gehört er nicht gern. Und dass es Himmel und Hölle gibt, hören wir auch gerade nochmal nicht gern. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wirklichkeit. Und wir können dieser Wirklichkeit nicht ausweichen, wir können uns dieser Wirklichkeit nur stellen. Und gelöst das Problem hat Jesus. Und wenn ich in einem See am Vertrinken bin und einer kommt mich rausziehen, dann beklage ich mich ja auch nicht, warum hast du mich jetzt rausgezogen, wenn ich noch gerne leben will. Sondern bin ich mal froh, dass der mich rausgezogen hat. Dann sage ich auch nicht, ja, hättest du es am anderen können sagen und hättest den anderen können schicken. Ich hätte lieber vom anderen rausgezogen werden. Bis dann wäre ich ja vielleicht vertrunken. Gott hat Jesus geschickt. Und anstatt, dass wir dankbar sind, dass er ihn geschickt hat, sagen wir, ja, warum nur Jesus? Warum nicht der und der und der und der auch noch? Und Gott sagt, Jesus langt. Er kann dich rausziehen. Du brauchst nicht mehr, du brauchst nicht weniger. Menschen vom Licht werden durch Jesus, durch den Glauben an ihn, zu Menschen vom Licht. Nicht aus eigener Leistung. Und jetzt gibt Jesus seinen Jüngern klare Anweisungen. Seid und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Da wird es ganz deutlich. Also macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, dass wenn er zu Ende geht, für mich persönlich geht der Mammon zu Ende, wenn ich sterbe, ist für mich der Mammon fertig. Kann ich mit dem nichts mehr anfangen. Alles Geld, alles was ich habe, wird bedeutungslos. Nur noch meine Nachkommen haben allenfalls noch etwas davon. Und genau das ist der Punkt, wo Jesus darauf raus will. Und jetzt soll ich schauen, und jetzt macht Jesus etwas ganz Interessantes, dass er den ungerechten Mammon als ein Beispiel nimmt, dass ich mit dem ungerechten Mammon, als mit Hab und Gut, und Hab und Gut hat immer etwas Ungerechtes an sich, da müssen wir ganz ehrlich sein. Es ist nicht gerecht, rein jetzt mal ganz nüchtern gesehen, es ist an sich nicht gerecht, dass wir in so einem Wohlstand leben und Millionen und Milliarden von Menschen in so einer katastrophalen Armut. Unser Reichtum, den wir haben, ist nicht ganz gerecht. Weil wir unser Reichtum schlussendlich der Armut von anderen zu verdanken haben, weil unsere Völker andere Völker mit auch ausbeuten, auch wenn wir das nicht gern hören. Und darum bezeichnet Jesus auch den Mammon, das Hab und Gut, in sich als ungerecht. Das ist die Wirklichkeit, in der wir drin leben. Wir können der entfliehen oder wir können uns der stellen. Aber was jetzt Jesus ganz interessant macht, ist, dass er dem ungerechten Mammon eine Bedeutung beimisst. Er sagt nicht, wir sollen alles fortrühren. Oder wir sollen mit dem nichts zu tun haben. Wir müssen mit dem zu tun haben. Wir müssen unsere Mieten nicht zahlen. Und. Wir müssen das Essen kaufen. Aber wir können den ungerechten Mammon brauchen, um uns Freund zu schaffen, das heisst, Hab und Gut kann eingesetzt werden, das Ungerechte, dass es im Reich Gottes eine Bedeutung hat. Und somit auch für mich. Das ist der interessante Gedanke, den Jesus da macht. Also mit Hab und Gut, und sei es noch so ungerecht, mich bewegt im Grunde genommen nicht die Ungerechtigkeit vom Hab und Gut. Mich bewegt viel mehr das, wie gehe ich selber mit dem um? Mich bewegt auch nicht, wie viel das einer verdient. Ich habe nichts gegen reiche Leute. Ich mag jedem gönnen, wenn er im Monat eine Million verdient. Aber jeder, der eine Million verdient im Monat, muss sich Gedanken machen, wie er mit dem umgeht. Und wie er das braucht. Und wie er das investiert, dass das auch im Reich Gottes seine Bedeutung hat. Ich kann mir also Freund schaffen. Freund schaffen, nicht in dieser Welt, sondern ich kann mir einen Schatz anlegen im Himmel mit dem, was mir da heute zur Verfügung steht, sei es Zeit, sei es Geld. Der Spruch heisst, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Wer sich über den Arm erbarmt, der leidet nicht am Armen, sondern er leidet Gott selber und Gott wird ihm das vergelten. Jesus fordert uns auf, mit unserem Hab und Gut so umzugehen, dass wir uns einen Reichtum aufhäufen, der in dieser Welt nicht sichtbar ist. Andere Stelle sagt er auch im Lukas-Evangelium, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Und kein Kurssturz zunichte macht. Würde heute wahrscheinlich statt der Börse angehen. Ein Schatz, wo nicht kann vernichtet werden, im Himmel. Der Schatz wird niemals abnehmen. Wir sollen unser Hab und Gut mit investieren und damit das Reich Gottes fördern. Was wir besitzen, ist sowieso nicht unser Eigentum, Wir sind lediglich Verwalter. So sagt Gott ganz klar im Haggai, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold. Und im Psalm heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wir sind genau in der Rolle der Verwalter. Und bei uns liegt Verantwortung, wie wir das, was uns anvertraut ist, tun, verwalten. Wir sollen uns also Gedanken machen ums Reich Gottes. Wir sollen auch, wenn wir ins Reich Gottes investieren, sei es Zeit, sei es Geld, das investieren, nicht in dem Sinn, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt müssen alle nachher vor mir kriechen, sondern im Sinn, dass ich das tue für Gott. Weil mir sein Reich wichtig ist. Ich muss lernen, in meinem Denken das Reich Gottes einkalkulieren. Auch in meinen finanziellen Überlegungen. Wenn ich unser Geld, nehmen wir jetzt mal, wer der Zehnte zurückgibt, für uns ist klar, mindestens der Zehnte, der geht einfach der Weg und der wird abgebucht wie eine Miete. Ich kann meinem Vermieter auch nicht sagen, du, sorry, es tut mir leid, ich habe jetzt gerade coole Ferien gemacht, ich zahle die Miete jetzt diesen Monat nicht oder vielleicht übernächsten Monat. Dann sagt er, du kannst denn da so viele Ferien machen, ich will meine Miete auf dem Tisch. Und im Reich Gottes meinen wir manchmal, ja, wir können dann Gott sagen, du, Herr, ich habe jetzt gerade ein Auto gekauft, es tut mir leid, ich kann jetzt den Monat halt nicht so viel reingeben oder den Anteil, den ich eigentlich sollte geben, kann ich jetzt nicht geben, aber ich fahre dafür mit dem Auto 2-3 Mal jemanden, der betagt ist, gemeint. Dann kann ich das auch wieder abgeben. Wir müssen uns fragen, wie handeln wir mit Gott, auch in diesem Bereich. Und Gott fordert uns aus, an mehreren Stellen mit dem ungerechten Mammon Schätze zu sammeln im Himmel. Und auch so verantwortlich zu denken, wie wir denken in unserem alltäglichen Leben. Und nicht einfach das Reich Gottes anzuschauen wie einen Kegelclub. Oder einen Kleintierzüchterverein. Ich habe nichts gegen Kegelclub, ich kegle auch gerne. Mit Kleintierzüchter habe ich jetzt nicht gerade viel zu tun, aber ich habe auch nichts gegen die. Aber es geht mir darum, das Reich Gottes ist nicht ein Verein, wo ich mal sage, ja gut, jetzt habe ich 10 Franken vorig, jetzt gebe ich es und da habe ich mal noch 5 Minuten, jetzt gebe ich es gerade mal. Sondern Gott erwartet, dass wir uns identifizieren mit seinem Reich, dass wir mitdenken, dass wir mitgehen, dass wir einfach das integrieren in unser Leben. Und ich bin immer begeistert von Menschen, wo ich merke, dass sie das Reich Gottes so ernst nehmen wie alles andere im Leben. Und das Reich Gottes für sie nicht einfach das Hobby ist. Und wenn sie sich auch verändern, beruflich sich auch Gedanken machen, was passiert mit der Gemeinde, was passiert nicht mit der Gemeinde, wenn ich gehe oder nicht gehe. Wir haben die Tendenz, schnell zu sagen, ja, Gott schaut den schon. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott schaut den schon. Oft einfach eine Entschuldigung ist, dass ich mich der Verantwortung enthebe. Für alles andere schaue ich, dass es richtig läuft. Aber wenn es ums Reich Gottes geht und um die Gemeinde, dann kann man schnell sagen, ja, Gott schaut den schon. Gott ist ja gross. Gott ist gross, aber Gott will dich nicht brauchen. Und er will, dass du mit das in deine Überlegungen einbeziehst. Es ist auch heute nicht einfach. Es war wahrscheinlich noch nie einfach gewesen, mit dem, was wir haben, umzugehen, zu entscheiden, wo setze ich Zeit, wo setze ich Geld im Reich Gottes, wo sind Christen wirklich in Not und wo nicht, wo müssen wir helfen und wo nicht. Aber eins ist sicher, Gott wird alles reich belohnen. Sogar heisst es, im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, wahrlich sage ich euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Also wer an einem Gläubigen in Not ist, nur weil er nur Durst hat und nie etwas zu trinken bekommt, einen Becher kaltes Wasser gibt. Nur schon das wird Gott reich belohnen. So hat sich das Gott gedacht. Jesus geht es nicht um Beträge, wo wir weitergehen, sondern es geht ihm um unsere Gesinnung. Leben wir in einer klugen Art wie der ungetreue Verwalter und sind uns Prinzipien vom Reich Gottes klar und leben wir danach? Oder ist das Reich Gottes für uns eine Art des Hobby? Wenn wir das tun, dann dürfen wir uns freuen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, und ich weiß es auch, dass viele, viele unter uns in unseren Reihen genau so leben. Das freut mich sehr. Und genau die Prinzipien vom Reich Gottes befolgen und sich Schätze anhäufen im Himmel. Und jeder, der so lebt, darf sich freuen. Und jeder soll wissen, dass es nicht entscheidend ist, dass nicht jemand, der viel Geld hat, sich mehr Reichtum im Himmel anhäufen kann als jemand, der wenig hat. Gott rechnet nicht so, sondern Gott sieht immer alles im Verhältnis. Und ich denke, dass wirklich sehr, sehr viel in unserer Mitte so lebt. Ich wüsste nicht, wie wir als Gemeinde überhaupt durchkommen, wenn das nicht der Fall wäre, wäre gar nicht möglich. Und doch ist auch für mich persönlich so eine Stelle, so eine Geschichte, die Jesus erzählt, immer wieder neu auch eine Herausforderung, für mich selber wieder über die Bücher zu gehen und einfach mein Leben zu gestalten. Jesus fordert uns auf, klug zu leben. Er möchte, dass wir die echten Werte wirklich erkennen. Gegenseitig sollen wir uns helfen und stützen. Wir sollen uns für das Reich Gottes investieren, weil dort die wahren Schätze vom Leben angehäuft werden. Jesus sagt, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Möge der Herr schenken, dass wir auch als Gemeinde, auch wir verwaltet Geld und Zeit. Und dass wir auch, jeder in seinem persönlichen Leben, die Prinzipien kann befolgen. Und dass jeder von uns einen grossen Schatz im Himmel anlegt, wo niemand wegnehmen kann. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für das Beispiel von dem ungerechten Verwalter. Dass du das genommen hast und uns lehren willst, dass wir einfach die Prinzipien erkennen, die in deinem Reich gelten. Dass wir eben nicht mehr in dieser Welt leben, sondern dass wir in deiner Welt sind. Und dort gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Und doch haben wir die Möglichkeit, mit dem, was uns zur Verfügung steht, dich zu ehren und dir zu dienen und sogar Schätze anzuhäufen. Du kennst jedes von uns, du weißt auch, wie wir in einer komplexen und komplizierten Welt leben. Du weißt auch, dass auch mit dieser Botschaft nicht jede Frage hat können geklärt werden. Aber du kannst jedem Einzelnen jetzt weiterhelfen, seine Gedanken. Und wichtig ist, dass schlussendlich deine Gedanken zum Tragen kommen. Dass dein Reich gebaut wird und dass Menschen zu dir finden und die Menschen, die dich kennen, können wachsen im Glauben und im Vertrauen zu dir. Damit du geehrt wirst und dein Name gerühmt wird. Wir beten dich an. Amen.